Deutschlandfunk. Hintergrund.
Rechtsextreme Vereine verboten. Und dann von Timur Stuckenberg.
Ja, meine Damen und Herren, als Bundesinnenministerin habe ich heute mit sofortiger Wirkung die rechtsextremistische Vereinigung Hammerskins Deutschland verboten. Das Verbot erstreckt sich auch auf die Teilorganisation Crew 38 oder 38. Mit diesem Verbot beenden wir in Deutschland das menschenverachtende Treiben einer international agierenden Neonazi-Vereinigung.
Die damalige Bundesinnenministerin Nancy Faeser tritt am 19. September 2023 vor die Presse, um einen Erfolg im Kampf gegen den Rechtsextremismus zu verkünden. Ihr Ministerium hat die Neonazi-Vereinigung Hammerskins Deutschland verboten. Frühmorgens waren Wohnungen und andere Immobilien von 28 Vereinsmitgliedern durchsucht worden. Rund 700 schwer bewaffnete Polizistinnen und Polizisten waren im Einsatz.
Damit setzen wir ein klares Signal gegen den organisierten Rechtsextremismus, gegen Rassismus und gegen Antisemitismus. Mit dem heutigen Verbot haben wir dem organisierten Rechtsextremismus einen harten Schlag versetzt.
Ein harter Schlag, der allerdings noch nicht rechtskräftig ist. 12 Mitglieder des Vereins haben Klage gegen das Vereinsverbot vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig eingelegt. Eine Entscheidung soll im Dezember fallen. Was bei den Durchsuchungen beschlagnahmt wurde, nationalsozialistische Devotionalien, Tonträger, Waffen, all das bleibt bis zum Urteil in einer Lagerhalle des Bundesverwaltungsamts. Mehr als 100 Vereine wurden in der Bundesrepublik Deutschland bislang verboten. Die meisten davon stuft das Bundesinnenministerium als extrem rechts oder islamistisch ein. Zu ersteren gehören neben den Hammerskins auch die völkische sektenähnliche Gruppierung Artgemeinschaft, das Sammelbecken gewaltbereiter Neonazis namens Combat 18 und zuletzt die Kompakt Magazin GmbH, das die Innenministerin als zentrales Sprachrohr der rechtsextremen Szene einstufte. Was aber wird aus den Beteiligten, ihren Netzwerken, ihren Ansichten nach einem Verbot? Das Beispiel Hammerskins zeige, das rechtsextreme Treiben gehe weiter, sagt Martina Renner, ehemalige Bundestagsabgeordnete für die Linke und Expertin für extreme Rechte. Sie hat bis zum Ende der Legislaturperiode zahlreiche parlamentarische Anfragen zu extrem rechten Gruppierungen gestellt. Sie befürworte Verbote von extrem rechten Vereinen grundsätzlich, nur die Umsetzung laufe oft zu schleppend.
Also es gibt oft einen äußeren Anlass, eine Empörung, warum ist diese Organisation nicht verboten? Und dann reagiert das Innenministerium auch, weil sie etwas tun wollen oder so tun wollen, als würden sie etwas tun. Weil natürlich geht es oftmals um einen politisch-symbolischen Akt. Ja, eine Pressekonferenz zu machen, zu sagen, wir haben heute Morgen verboten, ja, und so weiter. Und das, was eigentlich so ein Verbot bringen könnte, wo ich auch mitgehe, dass es wichtig ist, nämlich diese Strukturen zu schwächen, das wird oft durch solche Exekutivmaßnahmen nach Vereinsgesetz nicht erreicht.
Die Hammerskins Deutschland gelten als heimlich agierende, international vernetzte Gruppierung aus rund 130 Mitgliedern. Darunter sind sogenannte Vollmitglieder, Anwärter und Mitglieder der Unterstützergruppe Crew 38. Das geht aus der Verbotsverfügung des Innenministeriums hervor, die dem Deutschlandfunk vorliegt. In Deutschland gibt es demnach mehrere regionale Chapter, Teilorganisationen, so in Mecklenburg oder Sachsen. Weltweit sind sie mit anderen Gruppierungen der sogenannten Hammerskin Nation, unter anderem aus den USA, Frankreich und Portugal, vernetzt. In der Verfügung des Innenministeriums heißt es weiter:
Die Hammerskins Deutschland sind sowohl quantitativ als auch qualitativ die treibende und führende Kraft innerhalb der Hammerskin Nation in Europa.
Die Hammerskins halten sich demnach für die Elite der rechtsextremen Skinhead-Szene. Ihre Mitglieder waren an der Organisation von extrem rechten Kampfsport-Events beteiligt. Und sie haben eine herausgehobene Stellung bei der Organisation von Rechtsrock-Konzerten. Dazu heißt es in der Verbotsverfügung des Innenministeriums, Zitat:
Die Hammerskins Deutschland richten regelmäßig Konzertveranstaltungen aus, die zweifelsfrei einen rechtsextremistischen Charakter haben. Häufig wird der Hitlergruß dargeboten und die Grußformel Sieg Heil gerufen. Teilweise werden sogar offen Hakenkreuzflaggen geschwenkt.
Zitat Ende. Was folgt auf die Erkenntnis und das Verbot? Christoph Kopke ist Politikwissenschaftler und Professor an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin. Er forscht zu Verboten von extrem rechten Vereinen und betont, ein Vereinsverbot ist immer in die Zukunft gerichtet. Niemand wird dafür kriminalisiert, dass er in der Vergangenheit Mitglied eines später verbotenen Vereins war. Nach dem Verbot sieht das anders aus. Dann machen sich die ehemaligen Mitglieder strafbar, wenn sie Vereinsaktivitäten fortführen oder zum Beispiel eine Ersatzorganisation gründen.
Das bedeutet, sie müssen zumindest vorsichtig sein, sie müssen sich vielleicht einen anderen Zusammenschluss geben, aber eins zu eins können die gleichen Personen nicht ein Projekt weitertreiben. Es sind bestimmte Symbole verboten, das Zeigen von den Vereinssymbolen. Man darf also vielleicht bestimmte Jacken und Aufnäher und sowas nicht mehr in der Öffentlichkeit zeigen. Also es gibt schon eine gewisse Einschränkung. Außerdem ist es nun so, dass bei Vereinsverboten dann nachher auch ein Teil der Aktivisten sagt, naja, macht jetzt irgendwie keinen Spaß, ich kümmere mich lieber um meinen Kleingarten. Und eben nicht alle sozusagen bei der Stange oder sagen wir besser bei der Fahne bleiben, um bei einem anderen vergleichbaren Projekt mitzuwirken.
Dieser Effekt, sagt der Forscher, lasse sich gut an der sogenannten Hilfsorganisation für nationale politische Gefangene und deren Angehörige, kurz HNG, zeigen. Bis zum Verbot 2011 war der Verein mit rund 600 Mitgliedern ein wichtiges neonazistisches Netzwerk in Deutschland. Der Verein hatte Spendensammlungen durchgeführt und Briefkontakte zu extrem rechten Strafgefangenen im In- und Ausland aufgebaut und gepflegt, um sie in der Haft zu unterstützen und sie weiterhin an die Szene zu binden. Ein vergleichbares Netzwerk konnte die extrem rechte Szene seit dem Verbot nicht mehr aufbauen, sagt Christoph Kopke.
Also insofern kann man sagen, das HNG-Verbot hat vielleicht tatsächlich die Szene empfindlich getroffen, hat eine bestimmte Funktion erstmal abgestellt, die andere nicht so schnell übernehmen konnten oder in dem Fall, wenn ich es richtig sehe, gar nicht übernommen haben.
Dass sich verbotene Strukturen jedoch auch immer wieder neu formieren, zeigen zwei aktuelle Fälle aus Brandenburg und Nordrhein-Westfalen. Am Landgericht Dortmund beginnt demnächst ein Prozess gegen Stanley R. und drei weitere Angeklagte. Sie sollen die 2020 verbotene Gruppe Combat 18 fortgeführt haben. In Brandenburg wiederum haben Ermittler Ende Januar 2025 die Büroräume eines Brandenburger Staatsanwalts durchsucht. Laut Medienberichten soll er die heimattreue deutsche Jugend, kurz HDJ, weiter betrieben haben. Sie war schon 2009 wegen ihrer Wesensverwandtschaft zum Nationalsozialismus, insbesondere mit der früheren Hitlerjugend, verboten worden. Und auch bei den Hammerskins hält Politikwissenschaftler Kopke die Wahrscheinlichkeit für gering, dass sich die teils langjährigen Kader der extrem rechten Szene von einem Verbot beeindrucken lassen, dass sie gänzlich von der Bildfläche verschwinden.
Also da kann man vielleicht stärker davon ausgehen, dass die Leute, die da drinnen sind, so gefestigt sind in ihrer Weltanschauung oder in ihren Positionen, dass sie sich nicht beeindrucken lassen. Die Frage wäre, ob es andere Strukturen gibt, wo die eben noch nicht so lange und nicht so gefestigt in der Szene aktiv sind, wo vielleicht so ein staatliches Stoppzeichen auch noch eine gewisse Wirkung zeigen könnte.
Thorsten Hindrichs ist Musikwissenschaftler an der Uni Mainz und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Rechtsrock. In dem Zuge beobachtet er auch die Hammerskins. Sie waren vor dem Vereinsverbot ein zentraler Akteur in der Rechtsrock-Szene, organisierten Konzerte, die Produktion und den Vertrieb von Tonträgern, arbeiteten als Türsteher. Auch mehrere Bands und Liedermacher zählten laut der Verbotsverfügung des Innenministeriums zu ihrem Umfeld. In der Öffentlichkeit trugen sie ihre Symbole, ein Zahnrad mit zwei gekreuzten Hämmern jedoch selten zur Schau.
Also dieses eher Versteckte gehört so ein bisschen zur Programmatik der Hammerskins. Da gibt es so einen eigenen Ethos innerhalb dieser Struktur, die ja doch sehr hierarchisch aufgebaut ist, wie so ein, letztendlich wie so ein Biker-Club mit Prospects, Anwärtern, die sich dann immer eine Weile erst bewähren müssen, bevor sie dann als Full Member aufgenommen werden.
Dass sich diese verschworene Gruppierung durch ein Verbot von ihren bisherigen Aktivitäten abschrecken lässt, hält der Musikwissenschaftler für unwahrscheinlich. Dagegen sprechen nicht nur das elitäre Selbstverständnis, sondern auch die teils jahrelangen intensiven Aufnahmeprozesse in die Gruppe.
Die nennen sich jetzt halt irgendwie anders, aber es sind noch die gleichen Akteure. Aber trotzdem sind solche Verbote und insbesondere die damit verbundenen Razzien und Hausdurchsuchungen schon eine schmerzhafte Angelegenheit, dann zumindest mal temporär, und bringen die Organisation schon mal für eine Weile ins Stocken.
Wie viel Umsatz die Hammerskins genau mit Rechtsrock-Konzerten und Tonträgern erzielen konnten, lasse sich nicht genau beziffern, sagt Hindrichs. Doch Hausdurchsuchungen, wie nach dem Verbot der Hammerskins, könnten für erhebliche Einbußen sorgen. Das Bundesinnenministerium geht in seiner Verbotsverfügung davon aus, dass für eine einzige Schallplatte mit einer kleinen Auflage Produktionskosten von 2.000 Euro anfallen. Dem stehe ein Gewinn von bis zu 10.000 Euro gegenüber. Das Geld ist demnach in Immobilien der Hammerskins geflossen. Da diese auch anderen Rechtsextremen zur Verfügung standen, geht das Ministerium davon aus, dass die Szene insgesamt davon profitierte. Werden die Platten allerdings beschlagnahmt, bleiben die Mitglieder auf den Kosten sitzen und geraten in finanzielle Schwierigkeiten, sagt Thorsten Hindrichs. Das lege auch eine Mitteilung des mutmaßlichen Europachefs der Hammerskins nahe. Bei ihm wurden im Rahmen der Durchsuchungen im Herbst 2023 unter anderem kistenweise CDs, die für den Verkauf bestimmt waren, beschlagnahmt.
Er hat aber bestimmt bis zum Sommer 2024, ich glaube es war im Mai oder Juni 2024, wo er dann auf Telegram mal dann so eine Meldung rausgegeben hat, dass die letzten Monate sehr schwer für ihn waren, und er bedankt sich dann bei befreundeten Labels und Versenden, die ihm dann unterstützt haben, weil das natürlich auch erstmal ein ganz massiver ökonomischer Schaden ist, ne? Der hat tausende CDs vorproduziert, ist dafür in Vorlage getreten und die waren für den Verkauf gedacht, aber das Geld ist jetzt erstmal weg gewesen. Also es hat schon ordentlich wehgetan.
Die staatlichen Maßnahmen gegen die rechtsextreme Szene bleiben also nicht ohne Wirkung. Ein weiterer Effekt der Durchsuchungen sind Zufallsfunde. Bei militanten Neonazis geht es dabei insbesondere um Waffen. Laut Bundesamt für Verfassungsschutz werden zurzeit mindestens 10 Verfahren gegen ehemalige Mitglieder der Hammerskins geführt. Es geht unter anderem um Verstöße gegen das Waffengesetz und das Kriegswaffenkontrollgesetz. Zudem wird gegen ein Mitglied der Hammerskins ermittelt, weil der Mann nach dem Verbot ein Symbol der verbotenen Vereinigung getragen haben soll. Was in Deutschland verboten ist, wird im Ausland jedoch unterlaufen. Dort zeigen sich deutsche Hammerskins ganz offen mit ihren Insignien. So etwa zu sehen auf Fotos, die das Rechercheteam EXIF veröffentlicht hat. Die Plattform, die sich selbst antifaschistisch nennt, zeigt Aufnahmen aus dem August 2024, also fast ein Jahr nach dem Verbot der Gruppierung in Deutschland. Auf Deutschlandfunk-Anfrage prüfte eine der zuständigen Staatsanwaltschaften in Schwerin einen Anfangsverdacht. Später teilte sie jedoch mit, dass es sich hier nicht um eine Straftat handele, denn das Verbot gelte nur für Deutschland. Linken-Politikerin Martina Renner zweifelt daran, ob der Druck von Staatsanwaltschaften und Ermittlungsbehörden hoch genug ist, um das Vereinsverbot konsequent umzusetzen.
Ein Verbot nach Vereinsgesetz wird vorbereitet durch den Verfassungsschutz. Die machen die Materialsammlung und auch die Auswertung der Asservate obliegt oftmals wiederum den Verfassungsschutzbehörden. Und wenn dann nicht eine Schnittstelle geschaffen wird zu Staatsanwaltschaften oder Staatsschutzsenaten in der Polizei, dann passiert danach nichts, was nochmal repressiven Druck auf die Strukturen ausübt. Und dann müsste eigentlich nach so einem Verbot ein zweiter Schritt erfolgen, wo man dann eben versucht, auch strafrechtlich gegen die Organisation und die Personen vorzugehen. Wenn das unterbleibt, und das unterbleibt sehr häufig, dann ja, verpufft es.
Denn die Verfassungsschutzämter sind, anders als die Strafverfolgungsbehörden, nicht dazu verpflichtet, Straftaten zu verfolgen. Stattdessen können sie auch von einer Anzeige absehen, um ihre Quellen in der extrem rechten Szene zu schützen und so weiterführen zu können. Am Ende dauerte es knapp 23 Jahre, bis auch die Hammerskins verboten wurden. Viel Zeit, um sich auf so ein Verbot vorzubereiten, sagt Politikwissenschaftler Christoph Kopke. In einzelnen Bundesländern würden solche Vorhaben sogar vorab öffentlich diskutiert. Auch das sei problematisch.
Es gibt Bundesländer, die sehr geräuschlos Verfahren vorbereiten und dann auch durchziehen. Und dann gibt es Bundesländer, die gerne, wo es sozusagen im Innenministeriumsmäßig das vorher ankündigen. Und da kann man schon sagen, in der Vergangenheit, da gibt es Vereinsverbote, die tatsächlich lange, lange, lange diskutiert werden öffentlich, angekündigt werden, in Parlamentsdebatten erörtert werden, wo dann tatsächlich, die Leute sind ja auch nicht völlig blöde, nichts mehr da ist, wenn die Polizei kommt. Da ist keine Vereinskasse mehr da, die Sachwerte wurden zur Seite geschafft. Es ist vielleicht noch ein Grundstück, weil das kann man nicht so einfach verstecken, aber da kommt nicht viel mehr rüber.
Wie sich extrem rechte Vereine auf ein Verbot vorbereiten, lasse sich am Geschäft mit dem Rechtsrock gut nachvollziehen, sagt Musikwissenschaftler und Szenebeobachter Thorsten Hindrichs. So beobachte er, wie Geschäftsstrukturen, insbesondere Produktion und Vertrieb von Tonträgern, in den vergangenen Jahren von Vollmitgliedern der Hammerskins auf Unterstützer oder sogenannte Strohmänner übergegangen seien, die nicht zur engeren Führungsriege der Hammerskins gehörten. Um trotz des Verbots weitermachen zu können, haben Mitglieder verbotener Vereine in der Vergangenheit eine weitere Strategie angewandt. Sie flüchten sich unter das Dach einer Partei. Denn die Hürde für ein Parteiverbot ist in Deutschland wesentlich höher als für ein Vereinsverbot. So stellte ein bekannter Hammerskin-Musiker schon rund ein halbes Jahr nach dem Verbot das Projekt Heimat, Kultur, Werk unter dem Dach der völkisch-nationalistischen Partei Die Heimat vor. Mittlerweile ist er stellvertretender Vorstand dieser Partei. Thorsten Hindrichs.
Naja, es geht natürlich darum, irgendwie wieder Strukturen zu finden, wo Kooperation, Zusammenarbeit, Organisation von allen möglichen Dingen etwas leichter von der Hand gehen, als wenn ich das komplett im Untergrund machen muss. Und da scheint mir tatsächlich die Partei Die Heimat im Moment so eine Art, ja, Auffangbecken, Rückhalt für ehemalige Hammerskin-Akteurinnen oder für Hammerskin-Akteurinnen, die sich offiziell nicht mehr so nennen dürfen, zu sein.
In der Bundesrepublik seien schon immer Phasen der Repression auf Phasen der Konsolidierung innerhalb der extrem rechten Szene gefolgt, sagt der Politikwissenschaftler Christoph Kopke. Manche Vereine hätten sich aufgelöst, teilweise hätten sich die Mitglieder anderen Strukturen angeschlossen, wieder andere machten heimlich weiter. Nancy Faeser von der SPD hatte zuletzt im Februar 2024 in ihrem 13-Punkte-Plan gegen Rechtsextremismus angekündigt, Vereinsverbote laufend zu prüfen. Eine wirklich repressive Phase gegenüber extrem rechten Vereinen kann Christoph Kopke dennoch nicht erkennen.
Nein, wir sind in keiner repressiven Phase. Es ist auch keinesfalls so, dass das Instrument, das Vereinsverbot, flächendeckend massiv als Repressionsmittel eingesetzt wird. Wir haben zwar über 100 Vereinsverbote, aber wenn man das über die Jahrzehnte rechnet und die Länder und so weiter, dann ist das eigentlich sehr bescheiden. Und man kann sich im Gegenteil bei einigen Strukturen schon fragen, warum hier nicht über ein Verbot nachgedacht wird.
Das war der Hintergrund. Rechtsextreme Vereine verboten. Und dann von Timo Stuckenberg. Redaktion Ursula Welter.